SWR 2 Zeitwort.
In jenem Turm am Tübinger Neckarufer, in dem Hölderlin nach der Entlassung aus der Psychiatrie von der Tischlerfamilie Zimmer aufgenommen wurde und die zweite Hälfte seines Lebens zubrachte. 36 Jahre zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen poetischer Wachsamkeit und geistiger Umnachtung. Dort taucht am 3. Juli 1822, heute vor 197 Jahren, der Student Wilhelm Waiblinger auf und erweist Hölderlin seine Reverenz.
Da gibt es wunderbare Beschreibungen, wie Waiblinger hier die Treppe hochgeführt wurde von einer Tochter von Zimmer.
Florian Mittelhammer, im Tübinger Kulturamt zuständig für den Hölderlin-Turm.
Vielleicht der Besucher im Hölderlin-Turm, der den besten Zugang zu dem Dichter gefunden hat.
Eine offene Tür zeigte uns ein kleines, geweißnettes, amphitheatralisches Zimmer, ohne allen gewöhnlichen Schmuck, worin ein Mann stand, der seine Hände in den Hosen hatte und unaufhörlich vor uns Komplimente machte.
Wie er immer wieder Satzfragmente auf Griechisch, auf Französisch wiederholt hat, unverständliche Laute von sich gegeben hat.
Das Mädchen flüsterte, der ist's.
Wilhelm Waiblinger studierte, wie in früheren Jahren Hölderlin, am Tübinger Stift Theologie. Als 24-Jähriger verfasst er ein 80-Seiten-Essay.
Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn.
Die erste Hölderlin-Biografie und die einzige aus direkter persönlicher Anschauung. Sie gilt als Initialzündung für die Hölderlin-Forschung.
Eine hagere Gestalt steht in der Mitte des Zimmers, welche sich aufs Tiefste verneigt und Manieren zeigt, die voll Grazie wären, wenn sie nicht etwas Krampfhaftes an sich hätten. Man bewundert die gedankenschwere Stirne, das freundliche, freilich erloschene, aber nicht seelenlose Auge. Man sieht die verwüstenden Spuren der geistigen Krankheit über den Augen, wo ein drückender, schmerzlicher Zug liegt. Eine Kommunikation mit ihm ist unmöglich. Sein Leben ist ein ganz inneres.
Zur bis heute nicht schlussgültig geklärten Frage, ob Hölderlin in seinen Turmjahren geistesgestört war, bezog Waiblinger auf ausgesprochen moderne Art Stellung. Hölderlin sei nicht verrückt, die Vernunft kämpfe um Ordnung in diesem armen Kopfe, der ständig wahre Geistesblitzgewitter zu ertragen habe und an Erschöpfung leide angesichts dieses Dauerwirbelsturms aus Ideen und Gedankensplittern. Ein wirres Knäuel, aus dem er sich in endlose Rezitationen seines Hyperions und in Selbstgespräche rette. Zur Abschottung gegen alles, was von außen auf ihn einstürme und zur Selbstvergewisserung.
Hölderlin spielt noch richtig Klavier, aber höchst sonderbar. Ist seine Seele ganz weich geworden, so beginnt er zu singen. In welcher Sprache, das konnte ich nie erfahren, so oft ich es auch hörte.
In den 1970er Jahren wurde die Ansicht vertreten, Hölderlin sei ein edler Simulant gewesen und habe sich in seine Verwirrtheit zurückgezogen, um der politischen Verfolgung zu entgehen, als ursprünglich glühender Verfechter der Französischen Revolution. Er wird durchaus unter geistigen Verwirrungen gelitten haben, inszenierte entsprechende Störungen aber auch bewusst, um lästige Besucher abzuwimmeln. Und die Behandlungen im Tübinger Klinikum führten vermutlich zu einer Verschlimmbesserung. Man ließ ihm Torturen mit Knebelmasken und Kaltwasserbädern angedeihen, schmierte ihm Autenrieds Märtyrersalbe auf den kahlrasierten Schädel, um künstlich Geschwüre hervorzurufen, verabreichte ihm Tollkirschenextrakt oder wahlweise Opium und ein quecksilberhaltiges Abführmittel. Wie auch immer hervorgerufen, seine Irrungen und Wirrungen waren Hölderlins faszinierender Wirkung auf seine Zeitgenossen keineswegs abträglich.
Waiblinger hat auch so eine Art Verwandtschaft in Hölderlin gesehen. Der Typus des Dichters, der in der Welt ein wenig verloren ist.